Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf dieser Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF 3/4 des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gotback. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von Gotback und werde Teil der Community. Mit dem Code KRAUTIMOHR10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.
Heute tauchen wir mal wieder ein in ein wenig Kraut-History. Ich bin Mo von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast, und mein Steckenpferd ist, wie viele mittlerweile wissen, die Kulturgeschichte unserer Wildpflanzen. Daher spreche ich heute mit Tobias Niedenthal, ausgewiesener Kenner der sogenannten Klostermedizin. Er nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Eine Vergangenheit, in der Heilpflanzen für die Menschen eine enorme Rolle gespielt haben. Und wir hören mehr über die komplexe Wechselwirkung von Quellen, Übersetzungen, Abbildungen und Anwendungsüberlieferungen, manches viele tausend Jahre alt. Fangen wir einfach mal ganz locker mit einer Einstiegsfrage an, ob Sie eine Lieblingspflanze haben.
Oh, das ist schwer zu sagen, weil es wirklich sehr, sehr viele interessante Pflanzen gibt. Was ich sehr gerne mag, ist die Nachtkerze, die leider aktuell, also sie ist noch eine anerkannte Arzneipflanze, aber das Anwendungsgebiet ist doch relativ beschränkt und da würde ich mir ein bisschen mehr Forschung wünschen. Aber das ist von der Pflanze her, von der Optik her, auch dass sie eben erst in der Nacht blüht, das ist wirklich eine meiner Lieblinge.
Ja, sie schmeckt auch ganz fantastisch. Ja, wir haben noch gar nicht erfahren, mit wem wir hier sprechen. Es geht um Pflanzen, es geht um Forschung. Das sind schon mal zwei ganz wichtige Merkmale. Mögen Sie sich unserer Hörerschaft mal ganz kurz vorstellen und was Sie eigentlich tun?
Ja, mein Name ist Tobias Niedenthal. Ich bin der Koordinator der Forschergruppe Klostermedizin. Uns gibt seit fast 25 Jahren als Ausgründung der Uni Würzburg, dort am Institut für Medizingeschichte gegründet, der Name sagt es, vor allem die Klostermedizin zu erforschen. Das war also der Anfang. Mittlerweile geht es uns um die gesamte Geschichte der Arzneipflanzen in Europa.
Das klingt für uns super spannend, also eine wirkliche Fundgrube. Können Sie mal ganz kurz ein bisschen umschreiben, was Klostermedizin wirklich bedeutet?
Klostermedizin ist eigentlich eine medizinhistorische Epoche des frühen und hohen Mittelalters im lateinischen Mittelalter. Wir müssen ein bisschen differenzieren, lateinisches, griechisches, auch arabisches Mittelalter, die alle auf Basis derselben antiken Schriften geschrieben haben, entwickelt haben. Und bei uns im lateinischen Westen und Mitteleuropa nach dem Zusammenbruch von Westrom verblieben fast nur die Klöster, wo man zunächst schreiben und lesen konnte, wo man auch medizinische Schriften hatte und wo man dann auch vorsichtig begonnen hat, das weiterzuentwickeln.
Das heißt also, das sind vor allem die Quellen, die Sie täglich auswerten.
Das ist immer der Mittelpunkt. Das war der Anfang. Wir gehen mittlerweile aber auch viel weiter zurück. Also ich schaue mir auch den Papyrus Ebers an, der fast 3600 Jahre alt ist, aus dem alten Ägypten. Ganz wichtig für uns ist Dioskorides vor 2000 Jahren, der eine große Arzneimittellehre verfasst hat, die mehr als eineinhalb Jahrtausende das zentrale Werk war. Einige Indikationen bei Dioskorides, wenn wir jetzt auch gerade den Salbei anschauen, das ist dann bei Leonhard Fuchs 1542, 43 fast identisch, auch wenn es dann im Zweifelsfall eine andere Pflanze war als ein anderer Salbei, aber das wurde original übernommen.
Das heißt also, beschreiben Sie vielleicht nochmal ganz kurz Ihre Schwerpunkte. Also Sie schauen sich alte Quellen an, Sie schauen sich Pflanzen an. Was sind da so ja Ihre Herangehensweisen?
Was uns zuvorderst antreibt, ist Traditionslinien nachzuzeichnen. Also wir haben eben ein zentrales Werk wie Dioskorides vor 2000 Jahren, der schon hunderte von Pflanzen hat. Und das ist über das ganze Mittelalter immer noch präsent. Mal mehr, mal weniger direkt und bis in die Neuzeit. Und wir wollen schauen, wann haben sich denn Pflanzen verändert? Also wann wurde aus einem dreilappigen Salbei ein echter Salbei? Wann sind Indikationen weggefallen? Wann sind sie dazugekommen? Wann tauchen denn die aktuellen Indikationen erstmals auf? Und wir wollen natürlich auch ein bisschen einen Anreiz geben. Hier wurde 1000 oder 1500 Jahre eine Indikation tradiert über verschiedene Kulturen hinweg. Und das ist jetzt verschwunden. Würde es denn da nicht vielleicht Sinn machen, da nochmal genauer hinzuschauen? Zum Teil gibt es ja auch schon so Grundlagenforschung im Labor, dass wir sagen können, oh, da ist vielleicht was, da würde es mal Sinn machen, das sich auch klinisch anzuschauen.
Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, wo eine Indikation verschwunden ist?
Nur das haben wir eigentlich bei jeder Pflanze, weil auf Basis des, das gab ja damals fast nur die Pflanzen, ein paar Mineralien und auch ein paar Heilmittel aus Tieren. Also das heißt, alle Pflanzen hatten wesentlich mehr Anwendungen. 5, 10, 15, manchmal noch viel mehr. Und die meisten davon sind weggefallen. Und heute haben wir noch 1, 2, 3 bei den anerkannten Arzneipflanzen. Und zum Beispiel Salbei als Arzneipflanze des Jahres dieses Jahr wurde häufig äußerlich auch angewandt. Zur Wundheilung, aber auch als Schmerzmittel. Und das ist komplett weggefallen. Wir haben aber aus der Grundlagenforschung, dass der Salbei auch entzündungshemmend wirken kann. Das heißt, da wäre ein Ansatzpunkt, dass vielleicht die Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert, wenn sie das oft als Schmerzmittel äußerlich anwendet, vielleicht gar nicht so falsch lag.
Also das heißt, Sie überprüfen das auf die Wirkmächtigkeit, wie das heute ist, gucken in die Quellen, haben aber natürlich nur das, was schriftlich überliefert wird. Also wie vielleicht die Bauersfrau im 12. Jahrhundert die Sache anwendet, wissen wir ja einfach schlicht nicht, ne?
Genau, wir haben nur das, was aufgeschrieben wurde. Wir können natürlich ein paar Kleinigkeiten noch ein bisschen über archäologische Funde, aber das ist ziemlich dünn. Also wir haben in erster Linie das, was eben die ja, Intellektuellen, sagen wir mal, aufgeschrieben haben. Also zunächst die griechisch-römischen ja, Bürger oder Gelehrten, und dann eben später in den Klöstern, die aber auch gesammelt haben, was sie bekommen konnten. Auch zum Teil eindeutig heidnische Rituale, also wirklich Zaubereien, die dann natürlich christianisiert wurden, aber die wurden auch aufgeschrieben im frühen Mittelalter. Da haben wir ein paar Belege, auch wenn es sehr wenige sind. Und aber natürlich, was 80-90% der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum damals gemacht haben, da haben wir nicht wirklich nur ansatzweise überhaupt eine Ahnung. Es gibt ja auch keine Kochbücher aus der Zeit. Es geht erst im späten Mittelalter wieder los. Und ja, also das ist wirklich, das ist eine Blackbox zu einem Teil noch. Da müssen wir auch sagen, das wissen wir einfach nicht.
Genau.
Es gab wohl ein großes Interesse, das griechisch-römische Wissen zu übernehmen, in das Christliche, in das Jüdische, in das Muslimische. Also da gab es überhaupt keine Religions Konflikte. Auch andersrum, im hohen Mittelalter kommen die arabischen Quellen dann wieder zurück ins lateinische Mittelalter. Da war es dann auch egal, ob das Juden, Christen oder Muslime waren. Das wurde abgeschrieben, das wurde angepasst, modifiziert. Aber was jetzt wirklich auf dem Bauernhof gemacht wurde, das natürlich. Sowas haben wir bei Plinius noch vor 2000 Jahren. Der hat so ein paar so, ja, nennen wir es mal Volksheilkunde, was er dann so ein bisschen abfällig kommentiert. Aber das gerade ist auch in der Spätantike dann in Kompendien reingepackt worden und übers frühe hohe Mittelalter tradiert worden. Also wir haben nicht unsere eigene Volksheilkunde dann quasi als im deutschsprachigen Raum, sondern eigentlich die römische. Also die ist viel besser überliefert.
Und dennoch gibt es natürlich ein paar Sachen, die für unsere Ohren etwas merkwürdig klingen, wie zum Beispiel, das sagten Sie eben schon, die Nutzung von Schafdung zum Beispiel. Also gar nicht immer nur die Heilpflanzen, sondern auch, wie sagten Sie, mineralische oder auch tierische Zusätze.
Das hat vor allem in der römischen Volksheilkunde offenbar eine größere Rolle gespielt. Da spielt auch so eine Art Signaturenlehre eine Rolle, dass man also bei Leberbeschwerden oder eben eine Leber ist, so wie wir es auch zum Teil noch aus der chinesischen Medizin kennen. Das findet sich zum Teil auch noch bei Hildegard von Bingen, wobei sie da teilweise sehr interessante Signaturen hat. Also das beste Beispiel ist immer noch der Maulwurf. Also man muss Maulwurf verwenden bei Epilepsie, weil auch der Maulwurf sich nur manchmal zeigt.
Okay.
Also sowas ist tatsächlich noch da, aber das ist unterschwellig. Also das ist dann auf der einen Seite eine sehr rationale Medizin, auf der anderen Seite aber eben auch noch solche, bei ganz schweren Erkrankungen, wo man nichts hatte, da hat man dann auch noch auf solche Sachen zurückgegriffen.
Naja, und im Zweifel hilft der Glaube, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Das ist immer dabei. Wir müssen bei der Klostermedizin auch immer schauen, es gibt eine Heilkunde und es gibt eine Heilskunde. Das eine ist das körperliche Heil und das andere ist das seelische Heil. Und natürlich war das seelische Heil immer an erster Stelle.
Wir haben, also ich habe letztens was zum Weißdorn gemacht und da stand dann eben auch schon, wir wissen aus der Antike gar nicht unbedingt, ob es dann wirklich der Weißdorn oder der Feuerdorn ist, von dem da zum Beispiel die Rede ist, ne? Sie schauen an so einer Stelle dann ganz genau hin, habe ich begriffen. Also,
Genau,
ne?
zum Weißdorn haben wir auch mal was gemacht. Der war ja 2019 Arzneipflanze des Jahres. Da gibt es einen großen Artikel von unserem verstorbenen früheren Leiter, Johannes Meyer und mir. Und da haben wir tatsächlich das Problem, dass wir bei Dioskorides eben nicht so ganz sicher sagen können, das ist ein Weißdorn, sondern das ist eine sicherlich verwandte Pflanze. Haben dann aber nochmal das große Problem, dass das dann in der arabischen Tradition umgedeutet wird, dass da andere Pflanzen mit reingemengt werden. Also das ist auch ganz typisch, dass dann auch plötzlich ganz verschiedene Pflanzen zusammengefasst werden. Und das schwappt dann wieder bei uns rüber über die Übersetzungen im hohen Mittelalter und ist dann bis weit in die Neuzeit eben präsent. Und zum Teil sind wir das dann, die dann sowas aufklären, dass da verschiedene Pflanzen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, über Namensverwechslungen, Übersetzungsfehler, einfach Jahrhunderte bei uns verwendet wurden, obwohl es da eigentlich gar keine Grundlage für gibt.
Haben Sie da auch noch mal vielleicht ein Beispiel?
Als beste Beispiel ist in einem der ersten gedruckten Kräuterbücher 1485, der Gard der Gesundheit, hat eine wunderschöne Abbildung zur Ringelblume. Und der Text kommt aber vom Kapernstrauch. Und dann ist immer wieder die Rede davon, dass man die Rinde der Ringelblume doch verwenden soll. Und das wurde mindestens 100 Jahre lang abgeschrieben.
Ich verstehe.
Das, ja, das ist, also solche Sachen gibt es leider. Also solche Vermengungen, Verwechslungen. Und unsere Arbeit ist, nachzuschauen, können wir das irgendwo identifizieren, wo es zu Verwechslungen, Vermengungen gekommen ist? Oder bei manchen Pflanzen ist es wirklich sehr einfach. Da können wir die letzten 4000 Jahre einfach ziemlich einfach nachzeichnen. Myrrhe zum Beispiel, da hat sich der Name nie geändert. Es ist immer dieses MRR, das ist semitisch, das ist vor 4000 Jahren schon da. Und es zieht sich dann komplett durch, griechisch, römisch, arabisch, lateinisch. Und im Deutschen oder im Englischen auch genauso, da ist es sehr einfach. Bei anderen Pflanzen ist es eben etwas komplizierter. Und der Salbei ist halt auch eine sehr komplizierte Pflanze, weil es halt einfach um die 1000 Arten gibt.
Wir kommen gleich auf den Salbei, genau, weil was ich noch einwerfen wollte, ist, wir haben ja heute eine nette App, die uns dann im Zweifel ausspuckt, was für eine Pflanze es ist.
Also es gab tatsächlich schon, auch wenn wir die nicht haben oder nur Fragmente, es gab schon illustrierte Kräuterbücher vor mehr als 2000 Jahren. Also Grateurs gilt da als der Erste, der das wohl gemacht hat. Das ist zumindest schriftlich überliefert. Und wir können jetzt diskutieren, ob Dioskorides vor 2000 Jahren seine Materia Medica, ob die schon illustriert war. Das wissen wir nicht, weil die ältesten Handschriften dann erst so aus dem 6. Jahrhundert sind. Und da sind dann ganz tolle Bilder drin. Also da haben wir dann den berühmten Wiener Dioskorides, der ist etwa 1500 Jahre alt oder etwas neuer dann den neapolitanischen, der ist so aus der Zeit um 600. Und wir haben dann auch eine ganze Reihe Handschriften. Das ist ein Buch eigentlich nur, in der Fachwelt als Pseudo-Apuleius bekannt. Das ist eine Sammlung verschiedener Schriften mit Bildern, allerdings sehr stilisiert.
Genau, Sie haben jetzt schon mehrfach die Arzneipflanze des Jahres erwähnt, den Salbei. Dann erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was zum Salbei. Genau, wo stimmt noch, was man über ihn wusste, wo vielleicht nicht?
Wie schon angedeutet, es ist ein sehr großes Problem, dass es um die 1000 Arten gibt in dieser Gattung. Also die ist riesig. Und wir in Europa insgesamt mehrere Dutzend Arten auch genutzt haben, darunter auch einige Pflanzen, die man jetzt so gemeinhin gar nicht als Salbei wahrnimmt. Also nach aktueller Botanik ist auch der Rosmarin ein Salbei. Also der heißt jetzt offiziell Salvia rosmarinus. Auch ganz populär mittlerweile Chia aus Mittelamerika. Das ist, sind auch Salbei-Arten. Da gibt es den mexikanischen und den kalifornischen. Und ähnlich gibt es noch viele mehr. Gibt nicht nur den echten Salbei, also Salvia officinalis, sondern es gibt auch den griechischen Salbei oder den Apfeltragenden, der dann im mediterranen Raum wild wächst und der wurde wahrscheinlich schon vor Jahrtausenden genutzt. Salvia officinalis konnte ich in der Antike gar nicht finden. Also nicht sicher. Gut möglich, dass er da ist, aber den habe ich da mit Sicherheit nicht gefunden, sondern der ist erst wirklich im Mittelalter greifbar.
Genau, also man kennt ja diese Überlieferung von Walafrid Strabo, ne, der eine sehr schöne Zitat auch vom Salbei hat, aber nichtsdestoweniger, da steht ja jetzt nur, dass er eine bedeutende Kraft besitzt und einen heilsamen Trank da reicht. Also da ist ja auch noch sehr wenig Substanz hinter. Also wie gehen Sie dann weiter vor?
Ja, bei Walafrid ist es schon mal interessant. Also er nennt keine einzige konkrete Indikation.
Genau.
Es ist die erste Pflanze, die er beschreibt in seinem Gedicht. Ganz kurz, wer das nicht weiß, das ist Anfang des 9. Jahrhunderts. Walafrid war später Abt der Reichenau im Bodensee. Das ist war damals eines der wichtigsten Klöster in der Karolingerzeit. Er war vorher aber auch am Kaiserhof in Aachen und hat dort auch direkt die Streitigkeiten unter den Enkeln von Karl dem Großen mitbekommen. Und das verpackt er irgendwie auch da bei dem Salbei. Denn die zweite Hälfte der Strophe beschreibt botanisch, wie sich unten der Salbei verholzt und vermehrt. Und das ist eine schöne Metapher eigentlich auf den Zustand damals am Kaiserhof. Also da muss man schauen, also wir können relativ sicher sagen, das ist wahrscheinlich der echte Salbei schon durch diese botanische Beschreibung. Aber bei Walafrid ist er nicht so deutlich als Heilpflanze im Vordergrund, sondern das ist eine Metapher, wahrscheinlich.
Spannend. Ja. Aber also können Sie jetzt denn zum Beispiel noch weiter nachweisen, dass Entzündungen im Mund- und Rachenraum oder das Schwitzen einzuschränken oder sowas, dass das auch schon immer noch gilt?
Das Schwitzen ist eine aktuell anerkannte Anwendung. Also das ist tatsächlich einigermaßen gut belegt. Ein paar andere Sachen, ja, wir können es aufgrund der Inhaltsstoffe können wir vermuten, dass er entzündungshemmend wirkt, aber das ist halt leider nicht klinisch belegt.
Gibt es denn trotzdem noch Tipps für unsere Hörerschaft zum Salbei, wie wir ihn sozusagen noch gut und sicher verwenden können?
Aber man muss natürlich, also einen Warnhinweis muss man geben, also das reine ätherische Öl sollte man nicht anwenden, denn im ätherischen Öl ist ein Nervengift, das Thujon, das also in hoher Dosierung nicht gut ist. Allerdings auch andersrum kann man entwarnen. Mit einem Tee wird man diese Dosierung nie schaffen, dass man da ernsthaft gefährdet ist. Also das ist schon mal das eine. Auf der einen Seite aufpassen, ätherisches Öl rein, nicht verwenden. Auf der anderen Seite den Tee, das ist unbedenklich. Ansonsten, es gibt eine ganze Reihe von Forschung, da kann ich mich aber auch leider jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, Salbei hilft bei ersten Anzeichen von Demenz zum Beispiel. Das wird erforscht, aber leider nur Grundlagenforschung. Also da haben wir noch keine belastbaren Belege.
Gibt es denn irgendwo in Ihrer Forschung eine große Überraschung, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist ja mal so ein Aha-Erlebnis?
Das ist meistens bei so alten Schriften die Sachen, die am lustigsten wirken oder am absurdesten, wenn man da genauer hinschaut, merkt man, da ist doch was Rationales dahinter. Das mag man vielleicht heute nicht mehr anwenden mögen, aber da ist, also das Klassiker ist ja das Lorsche Arzneibuch aus der Zeit um 800 mit diesem Käse, Schafdung, Honig, dass man auf tiefe Wunden schmieren soll. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann kann das eine Art Antibiotikum gewesen sein. Also das ist gar nicht so dumm.
obwohl man das natürlich aus Erfahrungswissen oder weil man es aus Erfahrungswissen wahrscheinlich genommen hat, ne, diese Anwendung. Man hat einfach wahrscheinlich beobachtet.
Das sieht nach Empirie aus, ja. Also man muss immer, das ist das Erste, was man machen muss bei Sachen, wo man es nicht direkt sieht, die Argumentationsstruktur dahinter zu erkennen. Also wenn irgendwie von Säften die Rede ist, dann ist klar, das ist Säftelehre, Humoralpathologie. Das findet man auch bei einer Hildegard von Bingen ganz oft. Aber auf der anderen Seite, wenn eben sowas kommt wie mit dem Maulwurf, dann muss man eben mal nachdenken, was können Sie denn da gemeint haben? Hildegard ist da relativ einfach, weil sie oft auch erklärt. Sie erklärt sich viel mehr als alle anderen Autoren. Beim Lorscher Arzneibuch, wo knapp 500 Rezepturen drinstehen, ohne Erklärung, da muss man wirklich bei jedem Einzelnen schauen, was könnte denn jetzt der Hintergrund gewesen sein? Warum? Hat das eine rein physikalische Wirkung? Hat das vielleicht eine pharmakologische Wirkung? Oder ist es dann doch einfach nur eine Theorie, eben Säftelehre? Oder ist es Signatur? Oder soll ein Heilmittel besonders gut sein, weil es sehr selten und teuer ist? Auch das spielt eine Rolle, auch schon vor Jahrtausenden. Also das ist immer das, rauszufinden, was hat denn eigentlich der Autor damit gemeint? Weil die schreiben das nicht auf. Da ist Hildegard eine Ausnahme. Was eh jeder wusste, das wird nicht aufgeschrieben.
Aber das heißt, Sie sind ja wirklich ganz nah an den wirklich schriftlichen Überlieferungen und schauen, wie Sie sagen, ganz genau hin und überprüfen das dann sozusagen mit heutiger Möglichkeit für die Praxis, oder?
Genau, also wir versuchen im Sinne der, also im Kontext der Zeit, das zu entschlüsseln und dann natürlich auch nochmal einen Bogen zu heute zu spannen, also naturwissenschaftlich fundiert. Ja, grob gesagt, war das vielleicht doch nicht so dumm. Und im besten Fall dann natürlich auch mal was zu finden, was uns vielleicht heute noch nutzt.
Genau, weil das wäre ja sonst eigentlich la pour la. Die Menschen von gestern, ne, leben mutmaßlich ja auch nicht mehr. Also von daher ist es ja dann schon, wie Sie das ja auch scheinbar mit den Arzneipflanzen, die Sie pro Jahr ausloben, machen, dann stellen Sie eine bestimmte Pflanze einfach für ein Jahr in den Mittelpunkt. Letztes Jahr war es der Mönchspfeffer, ist ja auch eine super spannende Pflanze. Und dieses Jahr ist es eben der Salbei. Und dann heißt das für Sie, dass Sie an so einer Pflanze dann besonders viel versuchen, nochmal aufzuzeigen. Und dann natürlich auch in die Welt zu tragen.
Genau, also wir schauen uns da einfach Dutzende Schriften aus den letzten Jahrtausenden an. Und bei den meisten Pflanzen steht in den meisten Schriften auch grundsätzlich das Gleiche drin, also über Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber manche schreiben dann halt doch was dazu. Und gerade eine Hildegard von Bingen ist das sehr interessant, weil sie sehr eigen ist. Das ist ja das Besondere an ihr. Sie ist nicht irgendwie besser oder schlechter als andere, sondern sie ist sehr eigenständig. Sie schreibt eben nicht ab, was ein Dioskorides 1100 Jahre vorher geschrieben hat, sondern wir wissen ja gar nicht so genau, wo das überhaupt herkommt. Es ist irgendwie auf dieser Säftelehre, sie hat da ganz eigene Gedanken und das ist eben dann so interessant, wo sind die Unterschiede, welcher Autor weicht denn wo mal ab?
Und bei ihr ist natürlich jetzt gerade sie wird ja auch oft so gehypt, weil sie eine Frau war, ne? Und natürlich dieses.
Ja, wobei das jetzt nicht wirklich das Besondere ist. Also es gibt auch andere Autorinnen. In der Antike wird es ein bisschen schwierig, da haben wir nicht so sicher eine. Da werden nur Ärztinnen erwähnt und wir haben auch Grabsteine, wo wir wissen, das sind Ärztinnen begraben, auch schon ganz früh christliche Ärztinnen. Im Mittelalter wird es dann, wir haben wenig Autorinnen, also wir haben die Trotha von Salerno, die ist ein bisschen älter als Hildegard, die wahrscheinlich an der Schule von Salerno, also eine ganz frühe Universität, da hat sie gelehrt auch, da gilt sie als eine der Meister oder Meisterin dann, also da gibt's so dann Kompendien der Meister von Salerno und da ist sie auch ganz selbstverständlich mit dabei und gut, bei Hildegard ist das ein bisschen ein Problem, dass sie ja damals, also zu ihrer Lebzeit und auch direkt danach, gar nicht so als Ärztin oder als Medizinerin wahrgenommen wurde, sondern eher als Prophetin. Also da kommt der Ruhm ja eigentlich her. Und während die Medizin eher so unterschwellig tradiert wurde und so richtig erst vor 200 Jahren wiederentdeckt wurde.
Aber die Klöster haben halt deswegen auch so eine Wirkmächtigkeit, weil sie natürlich immer wieder, also ihre Zentren gut miteinander vernetzt haben und sozusagen die Bildungszentrale für europäischen Kontext im Grunde gebildet haben. Und dann hört es auf, Anfang des 19. Jahrhunderts. Was heißt das dann?
Ja, diese Wirkmächtigkeit hört ja eigentlich schon so im 12., 13. Jahrhundert auf. Da endet ja eigentlich schon die Klostermedizin, weil dann eben eine Schule wie Salerno und dann die frühen Universitäten einfach übernehmen. Das heißt, da kommt in den Klöstern nichts ganz Neues mehr, auch wenn die da weiterhin noch Wissen sammeln. Also wir haben dann noch die Dominikaner wie Albertus Magnus und Konrad von Wegenberg, die auch noch ganz wichtige Werke schreiben, aber das ist dann relativ repetitiv, also da stecken wenig eigene Gedanken drin. Und klar, wir haben dann später in der Neuzeit und im Barock dann nochmal, dass die Klosterapotheken nochmal sehr wichtig sind. Und klar, mit der Säkularisation 1802, 3 hört es dann schlagartig auf. Und dann, das ist dann aber auch der Startschuss, dann gehen die Bücher in einen weltlichen Besitz über, sie sind in Staatsbibliotheken. Und dort schauen sie sich dann entsprechende Historiker an und da haben wir dann einen Einsatz der modernen Forschung.
Und ja, das wäre auch eine schöne Brücke, wie man an Ihrem sehr umfassenden Wissen teilhaben darf und kann. Wie können wir da sozusagen einsteigen?
Also was wir vorhaben, wir haben jetzt die letzten Jahre aus zwei Gründen das alles ein bisschen eingestellt. Das eine ist, dass unser früherer Leiter vor 4 Jahren gestorben ist und das andere war dann die Pandemie. Da haben wir ein bisschen uns abgekapselt und haben mehr Artikelchen geschrieben und publiziert. Also das geht auch weiter. Wir haben aber auch vor, wir betreuen den Klostergarten in Oberzell, das ist bei Würzburg. Und das macht eine Kollegin, Apothekerin. Und da habe ich jetzt vor, hinter mir sehen Sie eine ganze Reihe von Nachdrucken, Faksimiles von den Büchern, mit denen ich mich beschäftige, dann dort auch mal gezielt eine ganze Tradition, wie eben einfach mal 5 verschiedene Ausgaben von Dioskurides mitzunehmen und die mal zu vergleichen. Wie unterscheiden sich jetzt zum Beispiel die Bilder oder wo ändert sich was am Text? Also das haben wir vor, wirklich anschaulich zu machen. Genauso haben wir immer auch moderne Phytotherapie, naturwissenschaftliche Pflanzenheilkunde vermittelt. Darin liegt uns ja auch was. Also da gibt es sicherlich die ein oder andere Möglichkeit.
Genau, aber man kann ja vor allem, wir verlinken Ihre Internetseite, da kann man zum Beispiel zum Salbei sehr schön fündig werden oder zum Mönchspfeffer. Also dann finde ich, hat man auch einen sehr schönen Einstieg, wie Sie arbeiten und dass man einfach mal sozusagen aus berufenem Munde und vor allem quellennah sich dem Kraut nähert.
Genau, also wer möchte, kann auch anfragen bei den Publikationen. Die können wir aus urheberrechtlichen Gründen nicht alle einfach online
Nee.
stellen. Aber wenn mich jemand anfragt, kann ich dem auch für private Zwecke eine Publikation zukommen lassen.
Und Sie arbeiten halt auch mit Heilpraktikerinnen oder ja, Schulmedizin und so weiter zusammen.
Genau, also wir sind da relativ offen. Wir arbeiten mit Pharmazeuten, wir arbeiten mit Medizinern, mit Historikern, auch mit Theologen. Auch das ist ja interessant. Also einer Gründungsmitglied von uns, der ist tatsächlich Priester, allerdings auch promovierter Biologe und Botaniker. Es sind aber auch zwei Leute dabei, die an der Charité klinisch geforscht haben, in der Naturheilkunde. Also zwei Ärzte. Unser Bernhard Uehlige, Gründungsmitglied, hat die letzten 20 Jahre dort geforscht. Und die Kollegin, die dann den Garten in Oberzell betreut, die arbeitet auch tagtäglich noch in der Apotheke. Also die bekommt auch direkt mit, was wird gefragt und wo muss man aufklären. Also dieses Interdisziplinäre steckt uns ja schon immer drin. Wir sind ja nicht nur Philologen, die uns die Schrift anschauen und die Handschriften. Wir haben auch zum Teil ja Übersetzungen und Editionen gemacht von Schriften. Das ist nur der eine Standbein, das andere ist auch wirklich die aktuelle Praxis.
Spannend. Also
Und
ich
genauso auch durch die Pharmazie natürlich, wie stelle ich denn überhaupt einen Kräuterwein her? Wie mache ich eine Salbe und so weiter? Wie hat man das damals gemacht? Wie hat man vor 1200 Jahren Hustenpastillen gemacht?
Oh ja, vielleicht könnten Sie uns ein solches Rezept für unsere Hörerschaft oder für unsere Publikation der Website lunaherbst.de verraten.
Ja, was wir gerne machen, ist diese Hustenpastillen aus dem Lorscher Arzneibuch, also aus der Zeit von Karl dem Großen. Das machen wir auch gerne mit Schülern. Dann nach Möglichkeit im Garten natürlich. Also das haben wir auch letztes Jahr erst wieder gemacht. Ich kann das Rezept Ihnen geben. Das ist einfach Honig und sehr viel Ingwer. Und dann kann man ein bisschen variieren, welche Kräuter man eigentlich reintut. Am besten den Andorn, der sehr bitter ist. Dann hat man nämlich was Süßes, wir haben was Scharfes, wir haben was Bitteres. Das ist so ein typisches Geschmackserlebnis des Mittelalters. Und es ist zumindest mal ganz sicher ungefährlich. Und man kann davon ausgehen, dass das auch wirklich bei Erkältungen was hilft.
Super, vielleicht zum Schluss möchten Sie uns noch irgendwas mit auf den Weg geben. Also so manche Warnungen klangen ja auch schon mal durch. Und es ist ja auch oft in Kräuterliteratur so, der wird der eine vom anderen mal reingucken, abschreiben und so weiter. Vieles verschleift sich, wird vielleicht auch ungenauer. Wo dürfen wir vielleicht besonders aufpassen?
Da ist der Standard natürlich Hildegard von Bingen, wo wirklich in den letzten 50 Jahren leider sehr, sehr viel veröffentlicht wurde und auch immer noch alltäglich in den Medien zu finden ist und wo ich eigentlich jeden nur warnen kann, dass mindestens 95% einfach komplett falsch sind. Wenn typisch bei Hildegard immer der Dinkel, der spielt bei ihr keine große Rolle. Also wenn ich Kochbücher sehe mit 200 Dinkelrezepten, es gibt bei ihr ein einziges. Es ist eine
Sehr
Suppe
schön.
mit ganzen Dinkelkörnern. Also es gibt bei Hildegard kein Dinkelmehl.
Wir werden noch mal eine Hildegard-Folge nachschieben, Herr Niedenthal. Wir sind für heute zum Thema Klostermedizin, glaube ich, wir haben eine Mini-Mini-Reise gemacht in die Vergangenheit, aber nichtsdestoweniger glaube ich, dass wir bei Ihnen wirklich viele spannende Quellen finden und eben, wie gesagt, einfach mal genauer hingucken dürfen. Also daher ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für das Interesse.
Das historische Wissen über Heilpflanzen zu erforschen, zu bewahren und für heute nutzbar machen. Das ist das Anliegen von Klostermedizin-Erforscher Tobias Niedenthal. Er schaut ganz genau hin und entzaubert zum Beispiel so manche Anwendung oder Zuschreibung. Wer am umfassenden Wissen der Klostermedizin teilhaben möchte, schaut auf die Website vom Institut, die wir in den Shownotes verlinken. Hier erfährst du auch mehr über die Arzneipflanze des Jahres, eben über den Salbei, von dem wir nun wissen, dass es über 1000 Arten gibt. Reichlich zu erforschen also. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Entdeckergeist, den du übrigens auch wöchentlich bei Kraut im Ohr ausleben kannst. Daher abonniere uns gern und außerdem natürlich Melanies Newsletter mit vielen Rezepten für jeden Tag. Für heute alles Gute, deine Mo.